Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Julia Fichtel und Esther Distelmann im Gespräch mit den Machern der Münchner Subkultur. Einmal im Monat sprechen sie über Laster, das Sein und die Zukunft. Und warum man halt so ist, wie man ist. Klick nahaufnahme.feuerwerk.de.
Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe der Nahaufnahme. Ich bin Esther Distelmann von Radio Feuerwerk am Mikrofon und meine Kollegin sitzt neben mir, die
Julia Fichtel von der Fachstelle Pop.
Genau. Und ganz wichtig zum Anfang unserer Sendung, wir sind auf Instagram, folgt uns, nahaufnahme-podcast. Und bei iTunes und Spotify findet ihr uns selbstverständlich auch. Hinterlasst einen Kommentar, am besten positiv, das ist für uns ganz gut im Ranking. Und jetzt begrüßen wir erstmal jemanden, den wir fast nicht vorstellen müssen.
Ja, genau, das haben wir uns nämlich gedacht. Eigentlich wollen wir gar nicht so, oder müssen wir gar nicht genau sagen, wer du bist, weil man dich einfach schon kennt. Und zwar ist Daniel Hahn hier. Er ist Kopf und Gesicht und auch der Vorsitzende vom Wander e.V., einem Verein, den er 2012 gegründet hat mit Jakob Ritzenhoff und Fabian Elbert, zwei Schulfreunde. Und dieser Verein, ja, der verschönert München einfach seit seiner Gründung, was wunderbar ist, unter anderem mit dem Bahnwärter Thiel, mit der Alten Utting, mit dem Wanderkulturfestival, mit dem Märchenbasar, mit der Minna-Thiel und da wird bestimmt noch einiges kommen. Hallo Daniel.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Genau, und wenn man so über dich recherchiert im Internet, dann hat man das Gefühl, du hast eigentlich jede Redaktion schon von innen gesehen und eigentlich auch mit jedem schon über die Entstehung deiner Kreativität gesprochen. Und wir haben da ein bisschen rausgefunden, so ein paar Informationen, die wir ganz lustig fanden, so wie du bist Linkshänder und eigentlich kommst du aus dem Hip-Hop und bist irgendwann erst so Richtung Elektronik abgewandert oder hast dich dahin weiterentwickelt oder wie auch immer, aufgenommen in dein Repertoire. Dann haben wir gelesen, dass du dich hast ausbilden lassen im Harry Klein, dass du Schauspieler warst. Klingt alles super spannend, aber wir sind ja in der Dezemberausgabe. Wie feierst du eigentlich Weihnachten?
Eigentlich ist es ja was sehr Schönes. Also ich denke, es ist ja immer irgendwie so ein fixer Termin, wo sich eben halt Menschen, die sich nahestehen, treffen sollten. Und ich glaube, dadurch ist es eigentlich ja also immer eine ganz schöne Sache. Bei uns selbst ist es so, dass Weihnachten immer auch sehr speziell war, so würde ich es jetzt, glaube ich, mal nennen.
Familiendynamik speziell?
Genau. Oder? Und genau, und dann irgendwann kam ja auch irgendwie unser Beruf dazu und dann ja auch dann irgendwann der Märchenbasar. Und so gesehen hat dann Weihnachten sich auf jeden Fall verändert, wobei wir jetzt, glaube ich, gerade so ein neues Weihnachtstreffen haben. Und zwar hat mein Onkel, der lebt in Dortmund und der ist schon sehr betagt und also da ist irgendwie klar, dass das nicht mehr so lange sein wird mit ihm und jetzt habe ich mir seit letztem Jahr eben angewöhnt, ihn mit meiner Freundin da zu besuchen und das machen wir dieses Jahr auch wieder und eben hoffentlich auch in den nächsten Jahren. Das heißt, es ist dann schon so eine schöne Möglichkeit, jemanden zu treffen, den man eben sehr schätzt und mit dem man sich gerne austauscht und mit dem man gerne zusammen ist.
Wann hat denn das aufgehört, dass du mit der Familie gefeiert hast? Weil du hast ja auch zwei Brüder.
Es ist so, meine Eltern waren getrennt und dadurch war es schon immer so ein bisschen Thema, so wo feiert man? Und es war dann so, dass eben einer meiner Brüder sich hat dann eher so bei der Familie von meinem Vater gefeiert und ich war eher tatsächlich immer so bei meiner Mutter und meiner Oma eher mit meinem jüngsten Bruder. Das heißt, es hat nie so aufgehört, aber es hat sich auf jeden Fall irgendwann verändert. Also ich würde sagen, so klar, als Kind war Weihnachten was ganz Besonderes für uns. Und dann gab es mal eine Phase, wo Weihnachten eher anstrengend war und wo da verschiedene
Konflikte
einfach aufeinander getroffen sind und dadurch, genau, ja.
In welchem Alter warst du, als die sich getrennt haben?
Da war ich sehr jung, also ich war 4 Jahre alt, genau.
Ah, okay. Und bist ja aber der Älteste von den drei Brüdern.
Ja.
Oh ja, hat sich das schon früh verändert.
Ja,
also was wurde bei euch immer gegessen eigentlich?
Bei uns zu Hause?
An Weihnachten.
An Weihnachten, also quasi früher hatte meine Mutter sich da immer sehr bemüht, auch ein ganz tolles Weihnachtsessen zu machen. Und irgendwann haben wir das dann übernommen und wir haben eigentlich eher einfach gekocht. Also ja, also wir haben dann nicht mehr so viel groß aufgekocht und also so gesehen.
Grünkohl mit Pinkel.
Nee, also ich glaube Weihnachten gab es immer, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück eben, aber ich glaube Weihnachten gab es immer Gans oder Ente, ja.
Bei uns Fondue und als mein Onkel Ignaz noch gelebt hat, da hat er immer sich beschwert, warum wir jetzt nicht das ganze Fleisch einfach reinschmeißen. Das hat ihm einfach zu lange gedauert. Er hat das Konzept nicht verstanden.
Aber Fondue dann mit Brühe oder Fondue mit Öl? Weil bei uns ist immer, da wird also ganz differenziert, das muss mit Öl sein und auch nur Rindfleisch, weil sonst ist die Mutter nicht happy. Also das ist das Essen alleine schon sehr anstrengend vorzubereiten.
Ein vegetarischer Topf, ein normaler Fleischtopf.
So, jetzt gehen wir gleich mal hier in unsere drei Kästelchen, die vor uns stehen, weil jeder Gast, der bei uns sitzt, der hat das Vergnügen, aus allen drei Töpfen nacheinander einen Zettel zu ziehen und in die Richtung geht es dann.
Damit genau. Dann fange ich einfach mal chronologisch an, hier bei Zeit, oder? Mhm. Urlaub.
Urlaub? Ja. Ich habe gelesen, dass du ein Interrailer warst. Stimmt das nicht?
Nee.
Du warst, wie machst du denn einen Urlaub?
Also ich habe überhaupt keine Urlaubskultur. Ich bin wirklich, glaube ich, der uncoolste Urlauber, den man sich so vorstellen kann.
Nix an Ballermann.
Nee,
aber das ist der uncoolste, den ich mir vorstellen kann, zumindest.
Ja, also Urlaub ist natürlich mache ich sehr selten. Und dann bin ich aber jetzt nicht auf Erlebnisurlaub, sondern halt eher auf sehr ruhig. Und das heißt, ich hatte die letzten drei Urlaube, waren immer mit meiner Freundin zusammen. Und es war einmal Kreta, Sardinien und jetzt wieder Kreta. Und meine Freundin sagt schon immer, ich soll das niemandem erzählen, weil es so uncool ist. Also, genau.
Und dann so Ferienwohnung und spazieren gehen und kochen.
Genau, also so in etwa. Ja. Also in Sardinien war es noch ein bisschen aufregender. Da hatten wir tatsächlich uns ein Auto gemietet und sind dann über die Insel gefahren und haben so quasi verschiedene Stationen und eben dann immer mit über Airbnb. Und das fand ich dann aber eben so auch so anstrengend. wir hatten uns um nichts gekümmert. Das ist übrigens auch immer so, dass wir eigentlich am Tag, bevor wir losfliegen, buchen wir erst. Weil es so schwer ist für mich davor, sich festzulegen, ob ich überhaupt weg kann. Und dann ist das eben, also meine Freundin ist Studentin und die verflucht mich immer, weil sie sagt, das ist so teuer, sie kann sich das überhaupt nicht leisten und sie will das länger planen und generell. Und so gesehen ist das dann immer schon so der Anfang jedes Urlaubs.
Aber es ist ja auch ein Nervenkitzel, das heißt, es könnte auch eigentlich das nächste Mal nach Reykjavik oder so gehen.
Wir schauen einfach und dann wird es halt gebucht und bei dem Sardinienurlaub war das eben so, wir haben nur den Flug gebucht und dann kamen wir da an und kein Internet auf dem Handy. Ich hatte meinen Führer, ich habe zum Beispiel auch so eine Angewohnheit, ich nehme nichts mit in den Urlaub, weil ich immer Angst habe, dass was verloren geht. Und dann hatte ich keinen Ausweis, keinen Führerschein, nichts dabei, außer Reisepass. Und dann konnten wir kein Auto ausleihen und so. Und dann sind wir da aber auf jeden Fall so rum. Das war aber dann, dadurch, dass wir ja keine Zimmer gebucht hatten, dann sind wir immer rumgefahren, haben über die Zimmer gesucht und natürlich die schönen Zimmer waren auch schon weg und so.
Das klingt nach einem super Urlaub. Ja. Alles wäre schön gewesen, hätten wir es nur früher gemacht.
Genau, ja, und deswegen war jetzt der nächste wieder eben in Kreta, ja einfach genau eine Station. Von da aus sind wir dann eben so ein bisschen, genau, das Umland erkunden gegangen, ein bisschen gewandert, sich ein bisschen Sachen angeschaut, aber ganz ruhig und entspannt sozusagen.
Aber ist das was, wo du so drüber nachdenkst, ich brauche mal wieder einen Urlaub, oder ist das eigentlich gar nicht so in deinem Leben ein Teil?
Also ich glaube schon, dass es auf jeden Fall, also ich merke, dass ich auf jeden Fall mehr Urlaub brauche, auch jetzt als früher. Also ich hatte früher noch viel weniger Urlaub.
Wenn man um die 30 ist, ja.
Es ist so. Also
merkt man das einfach.
Man merkt es. Und es ist auch so, dass mir das natürlich immer gesagt wird, dass das wichtig ist. Ich habe auch eben gelesen zum Beispiel mal, dass man gar nicht so lange Urlaube machen soll, sondern einfach viele gut verteilte, kurze, ich glaube 11 Tage oder so. Dann ist quasi, also dann kann man sich nicht mehr erholen anscheinend. Habe ich gehört, also okay. Das ist so, dann ist man so erholt, aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich habe, ist regelmäßiger Urlaub zu machen. Ja.
Und wie lange brauchst du dann, also das ist nämlich zum Beispiel eine Sache, die ich festgestellt habe, ich bin früher einfach in Urlaub gefahren und in dem Augenblick, wo ich die Haustür hinter mir geschlossen habe, war ich eigentlich schon gedanklich im Urlaub. Wie lange brauchst denn du, um runterzukommen, ab wann denkst du nicht mehr an, passt das Personal, ist das nächste organisiert, was muss ich baustellenmäßig noch irgendwie verändern oder wie auch immer, wann habe ich das nächste Interview?
Habe ich das Licht ausgemacht?
Ja, also ich glaube, es ist immer anders und es ist so, dass ich beschäftige mich total viel damit mir und natürlich auch, weil ich das dann eben spannend finde, so zu schauen, was für Gedanken kommen. Und mit, also weil aktuell ist natürlich so, dass eben die Aufgaben, die ich habe, immer Thema sind und auch also die Sachen, die ich mache, die erfüllen mich und die beschäftigen mich die ganze Zeit. Und in dem Moment, wo das aber weg ist, kommen natürlich dann wieder andere Sachen, die vielleicht sonst auch weggeschoben werden oder eben nicht so präsent sind für mich, halt deutlicher raus. Und dann versuche ich das natürlich immer zu interpretieren und also mich da auch zu beobachten, wie ich denn eigentlich da so bin und so.
Habe ich meinen Fokus richtig gelegt oder was sind das dann für Fragen? Sind das so tiefe Fragen?
Also es ist, also ja, es ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Also ich bemerke es von Urlaubs zu Urlaub anders. Also jetzt beim letzten Urlaub war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich wirklich einfach, ich habe mein Handy auch ausgehabt und also jetzt erst die ersten 3 Tage und habe dann aber so gemerkt, okay, habe dann auch angefangen, also das ist auch mal so ein Thema eben, denn mir kommen die ganze Zeit Sachen, auch natürlich im Schlaf und wenn ich dann aufwache nachts und so und darüber nachdenke und dann frage ich mich auch immer so, wie weit soll ich die jetzt wegdrücken? Also sagen so, ich habe jetzt Urlaub, ich schreibe mir das jetzt nicht auf, weil wenn ich mir das halt aufschreibe, dann fange ich halt schon wieder an, quasi bereit für das zu sein. Also und das ist dann eben auch immer so, also so ein Ding, wo ich eben nicht, also wo ich noch so keine finale Lösung habe oder womit ich mich eben so beschäftige, ist eben, okay, wie weit ist Urlaub Urlaub und alles andere wird quasi, also ja, wird irgendwie jetzt mal beiseite gestellt. Und wie weit lässt man die Sachen zu, die einem natürlich dann alle einfallen und kommen und wie weit schreibt man die sich auf und genau.
Ist auch ein schmaler Grat, finde ich, wenn man was macht, was man liebt, weil dann ist es irgendwie auch ganz schwer immer zu sagen, okay, ab jetzt belastet es mich und davor, also habe ich mich jetzt gerade aus Freizeitgründen, weil ich einfach so bin, wie ich bin, damit beschäftigt oder ist es, weil ich muss ja irgendwie was bauen oder irgendwas fertig machen. Kennst du das auch, Julia?
Ja, bei mir ist es voll so, ich glaube beim letzten Urlaub, das war im August, da habe ich fast eine Woche gebraucht und dann war ich jeden Tag so sauer, dass ich immer noch an die Arbeit denken muss und das hat das natürlich nur befeuert und es ging deswegen überhaupt nicht besser, aber nach einer Woche habe ich es dann geschafft, nicht mehr, also ich habe auch wirklich kein einziges Mal dann in die Mails geschaut und kein einziges Mal auf Facebook, Instagram oder nix, also Handy war an, aber aus privaten Zwecken, aber ich habe da nichts gelesen und nichts mitbekommen, es war herrlich.
Ja, ich muss sagen, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal in meinem Leben an einen Ort gefahren, wo ich immer dachte, da würde ich niemals hinfahren. Das war Mallorca. Es war tatsächlich nicht, weil ich so gerne Mallorca wollte, sondern weil es der günstigste Flug war und ich gesagt habe, den Ballermann, den schaue ich mir jetzt gar nicht an. Es soll ja auch was Schönes geben da. Und dann hatte ich aber das Schöne war, ich bin mit einer Freundin in Urlaub gefahren, die auch Journalistin ist. Das heißt aber, irgendwie so richtig runtergekommen bin ich die ganze Zeit nicht, weil wir dann entweder über Journalismus oder Themen oder Formate oder sonst irgendwas gesprochen haben. Und ich merke schon, dass es auch für mich ganz gut ist, mit jemandem in Urlaub zu fahren, der was ganz anderes macht als ich. Das ist irgendwie so eine Sache. Und ich muss Bücher mitnehmen, die mich mit Dingen auseinandersetzen lassen, die nichts mit meinem Alltag zu tun haben. Das sind 2 Sachen, die ich gelernt habe.
Das mache ich auch. Also ich lese total viel im Urlaub eigentlich hauptsächlich.
Was ist das letzte Buch, was du da gelesen hast?
Das letzte Buch ging irgendwie, jetzt weiß ich noch nicht mal den Namen, es ging um Bienen. Ja, es ging darum, dass die Bienen eben, es gab so verschiedene Geschichten, die in verschiedenen Zeiten gespielt haben. Ja, genau, also Leute, die im Prinzip einen Bienenbezug hatten irgendwie.
Aber das heißt, du bist auch jemand, der so mit 6 Büchern in Urlaub reist und sagt, das möchte ich jetzt abarbeiten so.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich möchte das, genau, also das waren, wir haben, dieses Mal waren wir eben, es war auch wieder sehr, sehr knapp und das heißt, wir haben dann einfach am Flughafen, gibt es auch eben ja so eine Zeitschriften- und Buchhandlung, die wir einfach geplündert und haben da irgendwie einige Bücher gekauft.
Aber jetzt so nochmal zum Urlaub, ich fand es ganz interessant, was du gesagt hast, Esther, mit Leuten wegfahren, mit denen man dann über Dinge redet, die man so macht. Machst du das mit deiner Freundin? Also ist sie dann jemand, mit dem du dich ganz viel unterhältst und dann müsst ihr eigentlich noch weiter überlegen, wie ihr Projekte macht oder ist sie da gar nicht so involviert?
Das ist eine gute Frage. Also wir sind schon recht lang zusammen. Mhm. So gesehen ist sie schon zwangsläufig.
Wie lange seid ihr dann schon zusammen?
5 Jahre.
Sehr schön. Ja.
Schon, also genau, er hat sie, sag ich mal, viel miterlebt und natürlich eben, also kennt sich auch gut aus und so.
Aber ist sie im Wander e.V. auch?
Ja, also sie ist schon auf jeden Fall aktiv, aber bei meiner Freundin war es eben immer so, meine Freundin möchte eigentlich, also die ist Biologin, ich habe vorhin gesagt, sie ist Studentin, sie ist mittlerweile gar keine Studentin mehr. Und es geht darum, dass sie ihren Doktor machen möchte. Mhm. Und den Doktor würde sie gerne in einer anderen Stadt machen und weil es auch andere Zukunftsperspektive und Möglichkeiten für sie ergibt und so und das würde uns natürlich in eine gewisse Situation bringen. Eine
Schwierigkeit, ja.
Und es war immer eben so die Frage, also wie weit möchte ich sie quasi mit dem, was ich mache, beeinflussen auch und vielleicht sogar reinziehen. Also das war oder das ist immer so ein bisschen Thema, ja, weil auf der einen Seite fände ich es, also eigentlich ja quasi alle meine Freunde und Familie irgendwie sind in diesen Projekten ja vereint und das ist ja eigentlich auch das total Schöne, dass man eben den ganzen Tag eben mit Menschen umgeben ist, mit denen man sich also gerne austauscht und die man sehr schätzt. Und auf der anderen Seite ist es aber so, genau, also ich deswegen ist ja im Prinzip, also die Arbeit ist unser soziales Umfeld auch. Ja. Mhm.
Ja.
Und bei ihr ist es eben so, dass ich mir immer gedacht habe, so ich weiß nicht, wie gut es ist. Also generell, ja, wenn wir sie jetzt halt natürlich so stark damit, also sie hatte im Prinzip davor ein Interesse und auch ein Ziel oder einen Lebensentwurf und es ist ja auch eben spannend, ja, wenn jeder vielleicht eben so seinen eigenen Andockpunkt hat und man natürlich schon irgendwie eins ist, aber also ja, da bin ich, das ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe, weil ich sie auf der einen Seite total gerne noch mehr in den Projekten hätte, weil ich weiß einfach, ja, dass sie halt sehr fähig ist und halt gute Ansätze hat. Und auf der anderen Seite denke ich mir eben, ich darf das nicht machen, weil es ist natürlich auch sehr verführerisch, also das, was wir machen, ja, also ja, also diese ganzen Kontakte und diese ganze Arbeit. Und wenn man natürlich das dann jetzt mal überträgt mit einer Arbeit vom Biologen im Labor, ja, genau, also es ist halt einfach ganz unterschiedlich. Und ich habe immer wieder beobachtet, halt, dass Menschen natürlich sich dann irgendwann schwer tun, also ihren Weg einzuschlagen. Und genau, und ich weiß eben nicht, inwieweit ich das gut finden würde, wenn sie quasi sich jetzt mehr in unsere Richtung orientiert, wirklich langfristig auch. Also genau, und da bin ich deswegen immer versucht, das so relativ zurückhaltend
zu sein. Ja, ein Dilemma auf jeden Fall.
Ja, da wäre ich gespannt, was Sie dazu sagen. Ja. Oder? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen, fühlt sich das an, als würde man was aufgeben oder nicht? Das ist ja auch immer so ein Gespräch, das man ja in vielen Beziehungen irgendwann so hat. So, wenn ich jetzt mehr in deine Richtung rutsche, sei es jetzt räumlich oder emotional, sonst gebe ich davon was auf oder nicht? Fühle ich mich immer noch so, wie ich bin oder bin ich dann so wie du?
Aber ich muss gerade ganz kurz nochmal, geht es jetzt so um Nürnberg oder Sydney? Also wie weit wäre die Stadt weg?
Mhm. Also es geht auf jeden Fall verschiedene Ansätze, aber es geht jetzt auch nicht um Nürnberg. Okay. Also es geht schon tatsächlich, also es geht um Berlin. Aber es geht auch um Schweden. Also Schweden ist ein ganz heißer Favorit auch, weil es einfach Schweden spannend ist irgendwie. Und das wäre natürlich halt schon...
Ja, könntest du dir denn überhaupt vorstellen, München mal zu verlassen?
Also aktuell schwer. Also ich fände es spannend, glaube ich. Also auf jeden Fall. Und ja, also man weiß nie, was die Zukunft bringt. Aber aktuell genieße ich es total, hier zu sein.
Was hat dich auch nie in die Ferne gezogen?
Es hat mich nie in die Ferne gezogen, nee. Also und zwar, ich glaube, unter dem Gesichtspunkt, dass ich irgendwann, also ich war natürlich auch mal in der Ferne, aber ich war eben, also so in meiner Entwicklung sehr lange damit beschäftigt, wer bin ich und was will ich und was wird aus mir?
Kann man überhaupt?
Ja, das kann ich. Und dann, und da war mir aber klar, dass das irgendwie quasi ein Prozess in mir ist. Und für mich war es nicht so wichtig, erstmal zu klären, wo ist das, sondern für mich war erstmal zu klären, eben was ist das. Und als ich dann eben irgendwann gemerkt habe, dass ich was gefunden habe irgendwie, was mich erfüllt und in dem Moment habe ich, also war dann die Basis schon hier, also im Prinzip, dass ich einfach gemerkt habe, oder also dann hat sich das nicht mehr so ergeben, ganz ehrlich, ganz im Gegenteil, es hat mich eher dann noch mehr an den Ort hier gebunden, weil eben diese ganzen Sachen und auch zwangsläufig immer diese ganze Verantwortung, also das ist ja auch immer so eben das Ding, du kannst dann gar nicht mehr so ohne weiteres weg und dann war ich hier und dann hat sich das hier natürlich alles gefestigt und immer, also es hat sich immer weiterentwickelt und das ist ja auch ganz schön, ja, das ist
total. Im Prinzip, also es ist ja auch immer so ein schmaler Grat, also ich weiß, dass mein Vater mich oft gefragt hat, Esther, warum bist du denn jetzt nicht weggegangen komplett mal, weil der halt das aus sich so kannte, dass er halt weg musste von dem Ort und das hat ganz lange gedauert, bis er verstanden hat, dass ich eigentlich hier ja schon alles hab, was ich brauche zum Glücklichsein, dass ich mir nur noch einen Weg schaffen muss, um sozusagen ich sein zu können an diesem Ort oder herauszufinden, eben wer man ist. Aber dass man immer irgendwie dafür in die Ferne muss, gerade als Münchner dann irgendwie nach Berlin oder so, das ist einfach nur...
Ich war mal ein Jahr in London und das hat mir schon sehr gut getan, muss ich sagen.
Wegkommen ist immer gut.
Vielleicht auch so ein bisschen, um dann wieder hierher zu kommen und das ein bisschen mehr zu schätzen. Also nicht, dass ich es davor nicht getan hätte, aber es hat mir irgendwie, es war gut für meine persönliche Entwicklung, glaube ich wirklich. Also
Ja, klar. Also ich meine, andere Orte bereichern und geben andere Einflüsse und so. Also das ist, wie gesagt, es ist aber ich meine, warum sollte man München verlassen, wenn man hier eine schöne Freundeskreis, eine schöne Familie, einen tollen Job hat, die Berge in der Nähe und weiß nicht, was einem halt wichtig ist. So, warum? Also es ist ja nicht, also man muss ja nicht weggehen, um es weggehen willen, sondern entweder genau. Es verschlägt einen an anderen Ort oder es reizt einen an anderen Ort, aber mehr. Ich habe so wahnsinnig viele Fragen eigentlich jetzt noch. Das, aber
ich auch, aber
ich glaube, wir müssen in unseren Böckchen eins weiterspringen.
Wo bist du gelandet?
Bei Sein.
Oh, Laster ist letztes. Interessant.
Fame.
Oh, da freue ich mich.
Habt ihr immer darauf spekuliert, dass ich so das Erste nehme?
Nein,
so ganz
wir
oben
haben es tatsächlich ganz brav gemischt. Ja. Sogar. Wir sitzen immer noch vorher da und überlegen uns, was alles da rein soll. Und
auf allen Zetteln steht dasselbe. Du kannst nachher kontrollieren, wenn du magst.
Ja.
Oh, Fame finde ich super, dass du das gezogen hast. Was irgendwie so interessant ist, eben was wir vorhin schon gesagt haben, dass du so wahnsinnig viele Interviews schon geben durftest oder musstest zu allen Projekten und du schon immer das Gesicht bist, was man sieht vom Wander e.V. und ich jetzt zum Beispiel das Gesicht vom Jakob und vom Fabian gar nicht kenne. So. War das ein selbst erwähltes Schicksal oder musstest du?
Oder bist du der Posterboy?
Also man muss erstmal dazu sagen, jetzt ist eben hier, das ist mir vorhin schon, wollte ich schon sagen, es ist ja nicht nur Fabian und Jakob, sondern es ist tatsächlich, bin mir ziemlich sicher so, das war also ein Zeitungsartikel aus den Anfängen. Genau, da sind die eben genannt auch, aber es waren schon immer mehr, also Mitglieder, und es war eben natürlich immer schon so, dass das halt, ja, dass das, also dass dann niemand dann halt das irgendwie aufgelistet hat. Und,
aber wäre das gewünscht gewesen? Wir können jetzt alle Namen mal durchsagen, wenn es so ist.
Aber das heißt, es war so, dass wir, also ich glaube, es hat damit zu tun, dass diese Idee, ja, dass die, dass ich also quasi halt eine konkrete Idee hatte und dass ich die am besten erklären konnte vielleicht irgendwie. Und dadurch war das so, also hat sich das, glaube ich, irgendwann so ergeben.
Kannst du das erklären? Also kannst du dir erklären, warum deine Ideen in München so unfassbar gut ankommen? Hast du ein Gespür dafür, was fehlt an einem Ort? Oder hast du einfach begriffen, was die Münchner mögen? Oder?
Ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, ich habe einfach das Glück, dass genau das, was ich halt irgendwie gerne mag, halt genau anscheinend das Bedürfnis ist. Das kann natürlich dazu sein, eben dadurch, dass ich ein Münchner Kind bin, eben und halt hier auch sehr mit der Stadt verbunden, dass ich halt genau dieses Bedürfnis halt auslebe, was eben vielleicht mehr Menschen haben. Ich kann es nicht genau erklären.
Du kannst dein Erfolgsrezept nicht erklären. Ja? Das ist aber eigentlich ganz sympathisch, finde ich.
Aber es gab dann nicht mal den Moment, wo jemand anderer gesagt hat, nee, ich will jetzt aber auch mal vorne stehen oder du hast mich da schon wieder nicht genannt. Oder
nee, ganz im Gegenteil. Also es ist so, ich genieße es auch gar nicht so. Also es ist so, gerade wenn man natürlich so irgendwie was sagen möchte oder wenn man ein Interview hat, dann ist mir eigentlich wichtig, dass man eben Zeit dafür hat und dass man natürlich auch was rüberbringt und sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und das war erstens, also war es so, dass wir super unerfahren waren. Also ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, also irgendwie wie, also bis mir mal irgendjemand gesagt hat, hey, du musst dir halt immer die Fragen davor geben lassen, damit du dir da schon mal irgendwie Gedanken zu machen kannst oder halt irgendwie, damit du... Das hat Jahre gedauert.
Und heute hast du es auch nicht geschafft.
Nee, also, aber halt also so generell. Und es ist also auch jetzt eben so, dass einfach unsere Tage sind so voll und so vielseitig und es passiert so viel. Das ist eigentlich halt oft so, dass man immer zu spät kommt, abgehetzt. So gesehen, das ist eigentlich sowas, wo ich, also ich, ist klar, das ist wichtig und das gehört dazu. Aber ich würde jetzt auch sagen, wenn man jetzt mal so die ganze... Also wenn wir so die Erfahrung, die wir ja dann schon auch durch den Bahnwärter Thiel hatten, so dann auf die Utting so überträgt, dann kann man eigentlich nur sagen, dass es super schlecht gelaufen ist, so ja, wie wir halt irgendwie da so also kommuniziert haben, also öffentlich oder dann eben auch mit der Presse. Und so gesehen, also würde ich jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich das, also dass ich da jetzt das gerne mache, muss ich ehrlich sagen.
Du wolltest nicht unbedingt ins Rampenlicht.
Ja. Hat ja auch nicht immer Vorteile. Also ich habe mich damals, als ich mitbekommen habe, dass ein kleiner Anschlag aufs Bahnwärter Thiel stattgefunden hat, habe ich mich auch, ich habe kurz mit dir gelitten, weil ich nämlich gedacht habe, so, ach scheiße, jetzt hat mal jemand eine coole Idee und macht es und dann kommt jemand und macht es kaputt. weil es nicht links genug ist. Mhm. Wie hast denn du dich gefühlt, als du davon erfahren hast?
Ja, also natürlich schlecht, also vor allen Dingen schlecht, weil die Frage ist ja, du hast jetzt gesagt, dass es links war.
Das stand in der Zeitung.
Genau, also so. Letztendlich ist es aber so, dass es nicht in der Zeitung stand, glaube ich, sondern der Punkt war, also weil das ist ja auch so ein schwieriges Thema, ja, weil man sagt, okay, da wird jetzt was pauschalisiert, was man nicht mit Sicherheit sagen kann, man weiß es nicht. Und letztendlich war es aber so, dass dieses, also ich habe mich auch gefragt, so, hä, also weil ich habe, also für uns war klar, wir haben das besprochen auch und wir haben gesagt, so, wir sagen gar nichts dazu, weil alles, was wir sagen, ist Spekulation und wir wollen einfach darüber nicht spekulieren. Es ist einfach, wir wissen es nicht oder es ist,
genau. Du weißt es auch bis heute nicht, woher es kam?
Genau, also es gibt, also okay. ganz, es gibt ja 1 Million Möglichkeiten und, so gesehen haben wir dann gesagt, so, hä, wieso kommt das jetzt, dass das links war? Und es ist so, dass das Polizeidezernat, was quasi ermittelt hat in diesem Thema, ist quasi halt...
Davon ausgegangen?
Nee, ist quasi für links, wie sagt man, Linksextremismus zuständig. Und daraufhin hat, glaube ich, die Zeitung geschlussfolgert.
Ach krass.
Das ist...
Also es könnte aber auch rechts oder irgendwie einfach ein Idiot gewesen sein. Also.
Genau, also was sind dann die Fakten? Was ist das, was man...
Was wirklich, weiß man?
Was weiß man oder was, wie hast du das...
Ich dachte, ich soll das nicht erzählen.
Naja, jetzt...
Soll ich das schon erzählen?
Jetzt finde ich es auch interessant, ja.
Es hat ja nicht gestimmt, was wir dachten.
Naja, es hat nicht gestimmt. Es ist also,
wir wissen es.
Also genau, es ist halt de facto so, dass sich halt dieses Gelände stark verändert und dass eben auch das also quasi die alten Winterstallungen abgerissen wurden auf dem Gelände und in dem Zusammenhang wurde ein Bagger angezündet und das ist ja auf jeden Fall mal eine Aktion, die wahrscheinlich die Polizei eher
links
einordnen würde. Und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, in dem Zusammenhang hat es dann irgendwie ein bisschen später bei uns gebrannt, dass die natürlich gedacht haben, okay, das kommt so ein bisschen aus der gleichen Ecke.
Wir brauchen nicht unbedingt, genau, ja. Also was mich interessiert ist, wie hast du dich dabei gefühlt? Hat man, also ich denke mir, das ist so, wie gesagt, ich denke mir, man steckt da Herzblut rein. Ich glaube, ich bin eine Unternehmertochter, deswegen glaube ich, weiß ich so ein bisschen, wie man, was man für Arbeitsaufwand in sowas reingesteckt hat. Und dann macht das irgendjemand kaputt. Ob das jetzt nachvollziehbar ist oder
so weiter,
ist eigentlich auch wurscht. Es ist eher so, wie fühlt sich sowas an? Fühlt man sich dann
verraten oder so?
Also man fühlt sich, also ich denke, es ist, also mir fällt es, glaube ich, schwer, das in Worte zu fassen, weil ich denke, ich habe dazu ganz viele unterschiedliche Gedankengänge, die natürlich irgendwie auch immer so ein Gedankengang, kommt ja irgendwann zum Ergebnis oder du kommst ja in so einem Gedankenprozess dann zu irgendeinem Ergebnis und es gibt so ganz viele Ebenen und Gedanken, die ich zu sowas habe und dadurch ist, glaube ich, jetzt schwer für mich zu sagen, so und so ist das irgendwie, aber es ist auf jeden Fall, um es jetzt vielleicht mal, es ist auch super schräg natürlich, ja, also weil letztendlich eben, ja, also es hat da gebrannt und es hat wahrscheinlich da gebrannt, weil jemand da wollte, dass es da brennt und da denkst du dir natürlich so, okay, also so, was...
Was habe ich getan?
Genau, was kann, also was ist es, ja, ist es eben, ja, ist es einfach eine Provokation, ja, ist es wirklich der Wunsch, quasi dem Projekt Schaden hinzuzufügen. Also, aber auch da ist, das ist einfach alles spekulativ auch. Und dadurch ist natürlich auch die Frage eben, wo setzt man da an? Ja, also letztendlich, ja, waren es Kinder, die da gespielt haben und irgendwie ein Feuerchen machen wollten und es hat gebrannt? Oder war es wirklich jemand, der sich gedacht hat,
ich will dem Daniel
schaden. Ich will dem Projekt schaden oder ich will dann, ja, irgendwie, keine Ahnung.
Darf man dann vielleicht auch nicht zu viel denken. Und natürlich ab jetzt überall Überwachungskameras.
Genau, also es ist jetzt alles.
Genau. Bist du ein politischer Mensch?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich befasse mich schon auf jeden Fall viel mit globaler Politik und einfach im Prinzip ja mit unserem System, würde ich sagen. Einfach so, aber generell, also übertragen und natürlich, also ich lese natürlich auch immer was. Ich würde jetzt aber sagen, also ich bin jetzt nicht super, super informiert in irgendwelchen Details, sondern ich lese natürlich gewisse Artikel, habe so eine gewisse Wahrnehmung, frage mich eigentlich viel genereller, wie das irgendwie alles werden kann. Also eben vielleicht auch, weil ich halt die Politik so im Kleinen ja eben kenne, also eben jetzt aus den Bezirksausschüssen oder so, und halt einfach sehe, so wie komplex das alles ist und wie schwierig das ist, einfach diese, ja, dieses Zusammenleben von Menschen im Prinzip, also ja, zu organisieren und zu gestalten und zu verwalten. Mhm. Und also ich bin eben ja sowohl eben mit dieser Verwaltungsebene ja halt also viel konfrontiert und dann eben aber auch politisch. Und es ist sehr, sehr anstrengend und wirklich, wirklich schwierig. Es ist aber so, und ich leide auf jeden Fall darunter, aber es ist jetzt so, dass ich eben mich natürlich immer frage, also ich möchte nicht drüber schimpfen, sondern ich möchte mir überlegen, so, also wirklich im Prinzip also drüber nachdenken, wie es wirklich besser sein könnte. Und das ist nicht so einfach. Also das muss man eben ganz klar sagen. Auch dieser Verwaltungsapparat, ja, der wirklich eben ja auch unser Feind ist irgendwie, ist so. Also halt im Sinne von, ja, der natürlich uns in unseren Zwischennutzungsprojekten, die immer von
immer mal wieder reingrätscht.
Von Geschwindigkeit auch quasi abhängen, da reingrätscht. Es ist schon natürlich auch klar, warum es diese Verwaltung gibt und warum die Sachen so sind und dass es, also klar, dass menschliche Begegnungen auf Kompromissen im Prinzip ja auch irgendwie beruhen und so gesehen, ja. Also bin ich schon irgendwie politisch, aber ja.
Aber vielleicht eher mit einem philosophischen Ansatz, oder? Du wolltest auch Philosophie studieren, oder? Hast du das nicht gemacht?
Ich wollte ganz viel machen.
Ja. Also, Feuerwehrmann und Philosoph und alles.
Ich wollte wirklich sehr viel machen und ich frage mich natürlich auch immer so, wie sich mein Leben entwickelt hätte, wenn ich vielleicht eine andere Sache, also vielleicht dann eben mit dieser Leidenschaft, die halt irgendwie, die ich so habe, also wenn ich dann halt quasi die für was anderes also entwickelt habe, also ich habe auch leidenschaftlich Fußball gespielt und also wäre natürlich was ganz, ganz, ganz anderes gewesen, aber ich frage mich immer, ob ich vielleicht langfristig auch in dieser Rolle, also wie ich da
auf die Was für eine Position hast du gespielt?
Ja, ich habe nie die Position, die ich gespielt, die ich gerne gehabt hätte. Also ich wollte natürlich immer Stürmer sein oder Mittelfeld, aber ich.
Und du standst im Tor, oder?
Nee, der Abwehr habe ich viel gespielt.
Okay. Ja. Okay, so richtig im Verein hier.
Ja, aber auch eben, also tatsächlich auch im Verein, aber viel zu spät. Also meine Mama wollte nicht, dass ich Fußball spiele, weil sie das keinen guten Umgang fand. Also es war so, eben, ich wollte Fußball spielen, natürlich schon im Kindesalter, ganz, ganz klein. Und dann war ich dann mal im Probetraining und dann war sie total schockiert. Da irgendwie, jetzt erzählt sie heute manchmal noch eben, wie die Väter vom Spielfeldrand irgendwie da ihre Kinder angeschrien haben und sich untereinander gestritten haben und so.
Also, da sah sich deine Mutter nicht in dieser Rolle.
Und da hat sie dann, bin ich in einen Hockeyverein gegangen, Rasenhockey. Ich dann gespielt, ja. Genau, und so gesehen hat sie dann dieser ganze, und dann hab ich noch ein bisschen Judo gemacht und so, und irgendwann hat sie dann gesehen, okay, es ist einfach Fußball. Und dann, habe ich angefangen Fußball zu spielen, aber da war ich dann schon recht alt.
Also wie alt?
12. Mhm. Ja, und dann hat sich das dann aber irgendwie, also.
Jetzt spielst du auch nicht mehr oder spielst du noch in der Freizeit?
Nee, gar nicht mehr. Also ich habe dann irgendwann dieses Fußball eben beigelegt oder habe irgendwie aufgehört damit, habe dann angefangen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen und habe dann angefangen, Kickboxen zu machen. War dann einfach auch mal eben ja so eine Phase, es ist nach wie vor ein super spannender Sport, ich habe eigentlich schon immer die Sachen, die ich gemacht habe, auch ziemlich intensiv betrieben, außer Geige. Mama, es tut mir leid. Geige habe ich leider nie, ich habe ja Geige gespielt und ich habe es nie intensiv betrieben.
Ja, Julia, du bist die Einzige, die das Instrument wirklich durchgezogen hat hier am Tisch jetzt.
Ich habe es durchgezogen, aber ich habe noch eine Fußballfrage.
Ja.
Bist du jetzt irgendwie aber so Fan oder so? Oder?
Nee. Also ich war Fan, 1860. Mhm. Und also was heißt, ich war Fan? Nein, das ist, da kann man Fan gewesen sein. Ja, also es war so, dass ich war Fan. Und jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich war. Aber ich habe dann angefangen zu spielen und die Spiele waren tatsächlich auch immer so Samstagnachmittag. Und ich habe dann irgendwann, durch die eigene Aktivität im Fußball, habe ich dann quasi das Interesse an dieser Bundesliga und so halt verloren. Ich habe dann einfach eben dadurch, dass wir auch immer einfach zu ähnlichen Zeiten gespielt haben, waren wir dann immer so mit unseren oder war ich so mit unserem Spiel beschäftigt, dass das dann irgendwie so aufgehört hat. Und ich glaube, 60 hat sich ja dann auch nicht so gerade zum Shootingstar entwickelt. Und dann hat sich das also eben halt so aus dem Fokus total verabschiedet. Ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung mehr vom Fußball, also überhaupt nicht. Das ist echt krass.
Das passt irgendwie so ein bisschen. Also das Bild, das ich jetzt habe, ist, du machst gerne lieber selber, oder? Als andere zu beobachten, was sie machen.
Auch schon wieder so eine tief philosophische Frage. Also ich würde sagen, auf jeden Fall könnte man das schon so sagen. Ja. Also auch jetzt quasi auch auf das jetzige Ding. Also wir beschäftigen uns schon eben mit uns selbst und schauen eigentlich wenig. Ja.
Was machen die anderen?
Was machen die anderen? Also ich bin also ja, also ich komme auch fast gar nicht mehr vor die Tür, muss ich sagen. Also ja. Und dann, wenn ich was mache, dann möchte ich halt irgendwie, also auch immer einen Kontrast. Also und ja.
Also hast du jetzt noch irgend so einen Kickbox-Ausgleich?
Oder? Ja, ich habe, aber es ist ganz, 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 also man kann es schon, ist schon fast peinlich zu erwähnen, weil ich so selten mache. Also ja. Und zwar, es ist so, also genau, was ich auch immer so gemacht habe, war am Trimm-Dich-Pfad an der Isar, das war dann, ihr kennt ihn sicher.
Ja.
Genau, also das war dann teilweise wirklich einfach nur noch so, wie sagt man, körperliche Betätigung. Und das war dann eben, also das hatte ich dann so zwischen den, nach dem Kickboxen gemacht. Und da war es dann auch so, dass also ich dann irgendwann gesagt habe, so, das ist mir irgendwie zu doof. Dann habe ich mich beim Boxen angemeldet, habe mir gedacht, Kickboxen, das ist einfach zu krass. Ich bin jetzt fast 30, du hast vorhin gesagt. Nee, und habe einfach gesagt, das macht, also das ist ja auch immer so, ich möchte die Sachen, die ich mache, dann doch auch irgendwie gut machen. Und ich habe gesagt, okay, jetzt einfach mit der Beweglichkeit und mit der Kondition ist einfach, ich kann das schwer vereinbaren, mehr mit meinem, also mit meinem Beruf einfach. Und auch, also im Prinzip ist auch die Verletzungsgefahr, also es klingt jetzt schon so alt, aber halt eben, also ich. Also wenn ich mir die Haxen breche oder so, ja, dann hätte ich echt ein Problem. Und ja. So gesehen habe ich gedacht, okay, das ist der MTV, ich wohne da auch in der Nähe, das ist irgendwie Boxen, das ist noch auf jeden Fall Koordination ein bisschen, ja, mache ich. Und dann habe ich das angefangen, ganz konsequent wie immer. Und dann habe ich aber irgendwann, also ich habe mich richtig, also halt so immer, ich muss dreimal die Woche, ich muss unbedingt oder ja, dreimal was. Und dann habe ich aber irgendwann auch so gesagt, so hey, irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie, wir machen gerade das Schiff auf, irgendwie Bahnwärter ist eine Baustelle und so. Es ist jetzt einfach gerade nicht wichtig, dass du Sport machst. Ja? Also einfach, ich bewege mich ja den ganzen Tag draußen, bin irgendwie auch von einer Baustelle auf die andere, bin irgendwie an der frischen Luft und bewege mich auch körperlich. Und es ist jetzt irgendwie nicht wichtig, irgendwie regelmäßig ins Boxtraining zu gehen, damit du regelmäßig ins Boxtraining gehst.
Ja. Nee. Ja. Aber um den Kopf frei zu kriegen, wäre es wahrscheinlich nicht ganz schlecht.
Ja, aber das kann man auch anders machen. Also ich kann ja sehen, man kann auch eine Runde Solitär spielen und dann ist man runtergekommen.
Nee, die Frage
ist, klingt krass lame, aber mache ich gerne.
Wusste ich gar nicht.
Ich finde halt auch, die Frage ist so ein bisschen, klar, das den Kopf freikriegen, das ist sehr, sehr wichtig, aber also diesen Stress, den ich immer hatte, um pünktlich im Training zu sein,
der
war
Stress.
So genau, also es war einfach, also eben, ja, ich war mir einfach nicht sicher, ob das quasi irgendwas Positives hat, wenn ich immer total abgehetzt zu spät dann da irgendwie ankommen und so gesehen habe ich gesagt, es ist einfach gerade wichtiger, dass die Sachen da gut funktionieren und dass wir jetzt, wo wir die Möglichkeiten haben, die Sachen auch so umsetzen, wie wir sie wollen und wirklich einfach das genießen und genau, und deswegen war das dann so, dass ich das jetzt auch gerade schon wieder so ein bisschen.
Und du hast mal Geige gespielt, war sonst mal irgendeine künstlerische Sache auch bei dir Thema? Also die Esther hat es vorhin schon gesagt, du hast mal im Pathos ja anscheinend auch mal geschauspielert, ist das irgendwie... Schlummert da was oder hast du da Zeit, es auch auszuleben?
Also die Sache ist, ob ich was Künstlerisches hatte, ist irgendwie, finde ich, schwer über sich selbst zu sagen. Ich finde es irgendwie auch schwierig. Also quasi klar, wenn ich jetzt irgendwie Musiker bin und Musiker sind Künstler, ja, dann kann ich sagen, okay, ich bin Künstler, ich bin Musiker. Und so von sich zu sagen, ja, ich bin Künstler, ja, was ist denn Kunst?
Ich finde das auch eine total schwierige Frage, also, weil das ist, es gibt halt so Grenzberufe. Ja. Also ich würde fast sagen, wenn ich jetzt deinen Beruf mir so anschaue, würde ich auch sagen, es ist künstlerisch-kreatives, was du da machst.
Auf jeden Fall.
Wenn ich über meinen Beruf nachdenke, wird das auch eher so, es ist was Kreatives, aber es ist doch auch viel Handwerk so. Und bei dir ist halt... Außer Fachstelle Pop, ganz klar, was Künstlerisches.
Ja, aber das ist doch so, ob man quasi, keine Ahnung, vielleicht spielst du ja heimlich zu Hause Gitarre und erzählst es jetzt. Sowas hätte ich mir jetzt gedacht.
Ja, also was ich auf jeden Fall mache, ist, also genau, ich beschäftige mich halt sehr, sehr viel mit Gestalten. Ja. Also ich habe immer auch, also ich habe schon als Junge, als kleiner Junge, ich habe immer Sachen gebaut und ich habe neulich wieder dran gedacht und meine Oma hat mich dran erinnert. Ich habe dann ihr zum Beispiel zu Weihnachten, habe ich ihr einen Kerzenleuchter gebaut und so. Und dann habe ich da halt wirklich, also mit Drechseln und Dings, und ich hatte halt irgendwie dieses Bedürfnis, halt also diese irgendwie, ich glaube, handwerklichen verschiedenen Interessen und Sachen auszuprobieren und dann halt da irgendwie Sachen zu bauen. Und also was mich auch ganz, ganz stark auf jeden Fall interessiert, ist Architektur. Also das merke ich immer wieder irgendwie. dass ich mich war, also wenn ich durch die Straßen gehe oder so, dass ich mich einfach unglaublich mit den Gebäuden und so beschäftige, die da stehen oder so.
Hast du ein Lieblingsgebäude in München, habe ich mich gefragt. Weil ja. Ich habe zum Beispiel einen Lieblingsplatz in München. Mhm. Ich mag unheimlich gerne am St. Anna-Platz sitzen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag da die Kirche, ich mag da dieses italienische Restaurant, das da an der Ecke ist. Ich finde es nett, dass da so eine Schule ist, da passiert irgendwie immer was. Ja. Ist halt das aufgeräumte Lehl, deswegen ein bisschen langweilig, aber ich mag den Platz irgendwie. So. Mhm.
Also was ich wirklich unglaublich gut finde, ist das Olympiastadion. Also tatsächlich nicht das Stadion, sondern die Dachkonstruktion. Ja. Also denke ich mir immer wieder unglaublich.
Krass,
Vor allem ist ja, glaube ich, in den 70er Jahren auch, also wo ja wirklich auch viele Sachen entstanden sind, die jetzt gerade eher nicht so modern sind oder gerade, glaube ich, sogar wieder so ein bisschen modern werden, gell? Aber das Olympiastadion, das ist unglaublich, diese Zeitlosigkeit und also Wahnsinn. Ja. Ansonsten nochmal zu der Geschichte, was ich gemacht habe, was ich wirklich viel gemacht habe, ist genäht. Mhm. Also das habe ich total, ich wollte auch Schneider werden. Ne? Also das habe ich richtig extrem betrieben.
Was hast du da genäht?
Alles. Ja. Also wir hatten also nicht so viel Geld zur Verfügung zu Hause und und ich wollte natürlich trotzdem immer cool ausschauen und coole Sachen haben und wir haben jetzt nicht so viel eingekauft und halt auch nicht irgendwie in irgendwelchen trendy Läden oder so und ich wollte aber natürlich trotzdem trendy Sachen haben und dann habe ich halt versucht, diese Sachen selbst zu nähen und eher, sage ich mal, umnähen, würde ich es, glaube ich, nennen. Also ich habe schon natürlich auch Sachen wirklich selbst entworfen und dann auch genäht, aber ich würde jetzt sagen, es sind wenige Sachen dabei, die jetzt so richtig, also wo man sagt, wow, also da hat es mir dann vielleicht doch irgendwie so also an der Geduld gefehlt. Aber was ich sehr, sehr aktiv gemacht habe, ist Sachen also komplett umgenäht. Ja, ich habe geliebt, mit Leder auch zu arbeiten. Also ich habe wirklich richtig, das waren, also ich habe,
genau. Dafür brauchst du ja auch ein spezielles Nähequipment, weil ein Leder durch Leder kriegst du ja nicht eine normale Nadel und so.
Das kommt drauf an, wie weich das Leder ist. Also bei weichem Leder gibt es schon.
Ja.
Genau. Und
was hast du denn aus Leder gemacht? Das ist,
da habe ich dann eben, also das war dann aber tatsächlich immer auch schon so der nächste Schritt. Also der Einstieg war eben halt irgendwie die Billighosen sich auf coole Baggies nähen oder so. Mhm. Und dann irgendwann, bin ich auch älter geworden und dann ging es schon eben darum, also ging es schon auch, ich glaube, es ging auch immer so ein bisschen um die handwerklichen Sachen kennenzulernen. Zum Beispiel fand ich es dann total spannend, mit Nieten zu arbeiten. Und dann habe ich meiner Freundin ein Kleid entworfen mit Nieten. Und dann meinte sie so, ist voll hässlich, ja, also so Nieten, was soll der Scheiß, ja? Und ich glaube, daran konnte ich dann eben so sehen, dass es mir gar nicht, also in dem Moment gar nicht darum ging, so, boah, voll krass irgendwie jetzt, das würde voll mega gut kommen mit den Nieten, sondern ich fand es einfach auch spannend, diese Nieten einzuarbeiten einfach, ja, in das Ding und so. Also ich glaube, es war immer so eine Mischung, ja. Und bei Leder war es dann eben auch so, also fällt mir jetzt nur eben ein Ding gerade so spontan an, dass ich so Verschlüsse, also ich war so quasi so ein Wollpulli, den ich aufgeschnitten habe und dann umgenäht, natürlich auch so, dass das eben nicht aufgeht. Und dann habe ich quasi so Lederverschlüsse drauf gemacht und dann also mit so zwei Knöpfen immer und ja, also irgendwie so, genau. Und dann halt auch viel geflickt oder halt eben viel altes Leder. Also wir sind dann immer auf Flohmärkte gegangen und haben da, also ich glaube, damals waren Flohmärkte gerade nicht in der Mode. Auf jeden Fall war es so, dass man wirklich alles richtig günstig bekommen hat. Also ich war in Messe statt Riemen viel. Und da gab es also einfach wirklich alles, also ja.
Da war ich auch. Und in Dagelfing gab es tolle Flohmärkte.
Ja, Dagelfing war immer der Antik, ja. Ja, auch. Ja, genau. Und dann haben wir da halt Sachen gekauft, die umgenäht, umgebaut, keine Ahnung, repariert. Und dann wollte ich eben Schneider werden. Hab dann aber mal eine Freundin gehabt, die Schneiderin war. Es war so, dass ich dann halt gesehen habe, wie der Alltag ist für einen Schneider. Und für mich war das eben halt, wie jetzt auch die Sachen, es war kein Beruf, sondern ich habe es gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Und es war meine Freizeitbeschäftigung. Also ich habe halt einfach genäht, das war mein Hobby halt. Ja. Und ich habe halt gesehen, eben wenn es natürlich dein Beruf ist und du hast da eben, hat sich dann das irgendwie so für mich gegeben, dass ich gemerkt habe, so, ich will nicht, dass das mein Beruf ist. Ja.
Ich habe auch früher immer meine Schlaghosen, die eh schon sehr weit waren, dann also rote Schlaghosen so mit einem orangen Blümchenstoff noch vergrößert, also den Schlag quasi, also in die Naht aufgeschnitten und dann noch einen schönen bunten Stoff reingenäht, damit man die Schuhe gar nicht mehr sieht.
Geil.
Ja.
Ja, also bei mir war es so, ich wollte ja nicht, dass man das sieht, dass das selbst genäht ist. Es war jetzt nicht so, dass ich da stolz drauf war, sondern ich wollte eben so, dass es so aussah, als sei es so gekauft. Ja, genau. Mhm. Also deswegen habe ich da eigentlich schon immer sehr drauf geachtet, dass es sehr genau ist. Und ich weiß auch, dass ich dann immer, also der Klassiker war immer noch so Freitagabend vorm Ausgehen oder vorm sich mit Freunden treffen, noch schnell was nehmen. Wirklich, ja. Und dann war es viel zu spät, dann saß ich dann noch an der Maschine. Also halt irgendwie so, also ich meine, es ist natürlich auch total bescheuert, ich hätte auch was anderes anziehen können, aber es war, glaube ich, dann auch immer
andere,
so.
Andere glühen vor, dann muss noch nähen.
Ja. Okay. So, ich glaube, wir müssen wieder weiterspringen ins nächste.
Oh, Laster finde ich gut, auf jeden Fall, ja.
Du bist der Erste, mit dem wir Laster beenden. Alle anderen haben immer Laster als erstes genommen.
Ja,
Laster.
Ich habe sogar von links nach rechts.
Oh, okay.
Weltschmerz. Das verstehe ich nicht.
Ja, im Grunde haben wir ja auch schon ein bisschen so darüber gesprochen gerade. Ich wollte eigentlich, also als wir das aufgeschrieben haben, haben wir uns gedacht, was gibt's, was den Daniel so richtig runterzieht?
Oh.
Ja. Also gibt es etwas, was dich so richtig traurig macht oder ungerecht, weil Ungerechtigkeit zum Beispiel auch irgendwas ist, was dich sehr beschäftigt oder irgendwas?
Auf jeden Fall, ja.
Hast du da was?
Ja, also.
Alles.
Oder
alles.
Leidest du einfach generell auf ein ganzer?
Nee, also es ist, also ich glaube, du hast schon was, also Ungerechtigkeit, glaube ich, ist, also Zufall und Ungerechtigkeit ist was mich beschäftigt und was mich sehr traurig macht eigentlich, also. Und das aus einer Position heraus, wo ich eben einfach Glück habe. Ja? Und also auf eine Art und Weise. Und also einfach dieses, oder ich versuche eben halt so dieses, natürlich, also dieses Gerechtigkeitsprinzip, aber also jetzt tatsächlich, also noch nicht mal jetzt eben auf wieder auf was Politisches bezogen, sondern auf die Natur. Ja, einfach auf die Natur bezogen, dass die Natur so verdammt ungerecht ist und dass es dafür, also für uns, für unser Verständnis, keinen menschlichen Schlüssel gibt, der diese Gerechtigkeit oder diese Verteilung oder dieses Schicksal irgendwie im Prinzip uns erklären kann. Und das ist immer wieder was mich super beschäftigt. Und
was meinst du da genau? Meinst du, also weil Gerechtigkeit, was Umwelt anbelangt, also ist, meinst du auf unterschiedliche Startbedingungen, unterschiedliche Zugänge und
unterschiedlich viel Wasser.
Genau.
Ach so, nee, ich meine das, also im Prinzip, ich meine das auf alles, ja. Es geht, klar, also ihr habt auf jeden Fall auch was gesagt, Wasser, Zugänge, aber also ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll. Irgendwie ist, also ja.
Ja, ich finde, also über Ungerechtigkeit mache ich mir selber auch persönlich sehr viel Gedanken. Es ist nur, bei mir ist, ich glaube, ich habe verstanden, dass die Welt sehr ungerecht ist, es keine Gerechtigkeit gibt. Also zumindest für mich habe ich es nicht so erfahren, im Sinne von zum Beispiel, wer ist körperlich fit und wer ist körperlich nicht fit, von Geburt an oder eben nicht. Zugang zu Geld, Zugang zu Bildung. Das ist für mich ganz, ganz schlimm. Ich versuche mich deswegen darauf zu konzentrieren, wo kann man ansetzen, um irgendwie zumindest ein bisschen eine Balance herzustellen. Oder wo kann man überhaupt erstmal so ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben eine Ungerechtigkeit, also dass diese Welt einfach ungerecht ist. So. Mhm. Ist natürlich aber halt eine Stufe weiter, vielleicht aber auch, weil das für mich zu schmerzhaft ist, mich nur die ganze Zeit mit der Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen.
Wie ist das bei dir, wenn du Ungerechtigkeit als Thema siehst, denkst du dann, also oder schaffst du vielleicht mit den Orten, die ihr als Wander e.V. im Team geschaffen habt, dass das Orte sind, wo es eben nicht so ungerecht ist? Oder wie kannst du diesen Weltschmerz vielleicht ein bisschen in deinen Projekten dann ja verbessern oder ich weiß es nicht?
Es geht ja eben im Prinzip immer um Zusammenleben und sich begegnen und eben vielleicht auch austauschen und kommunizieren miteinander. Und das tun ja die Menschen ganz unterschiedlich und interpretieren Sachen auch ganz unterschiedlich. Und ich glaube eben, es ist total wichtig und schön, einen Ort zu schaffen, ja, oder eben einen Beitrag im Prinzip natürlich eben bei so einem Ort zu haben, wo nicht nur ein Schema im Prinzip vertreten ist, sondern wo eben diese Berührungspunkte eben stattfinden können und wo die Leute im Prinzip auch in der Berührung miteinander sensibel sind. Und also ich glaube, also ja, also ich denke, dass eben gerade, also halt das über den Inhalt natürlich transportiert werden kann, aber auch irgendwie so über diese Euphorie. Also wir versuchen ja schon, die Leute zu emotional zu bewegen und dass sie sich im Prinzip eben damit beschäftigen und im Prinzip da über diesen Weg auch irgendwie einen Zugang zu haben. Und dass vielleicht dann aber diese Grundstimmung eben, wenn man da ist, dazu beiträgt, dass man vielleicht offener und fairer und interessierter sich einander begegnet. Ja? Und so gesehen sind es schon auf jeden Fall also Plattformen, die man dann natürlich eben auch, jetzt sind wir dann wieder so beim Thema Weltschmerz, was natürlich klar auch ein Mittel dagegen sein soll, diesen Weltschmerz zu bekämpfen, wobei natürlich diese Ungerechtigkeit, die es einfach gibt und für die es keinen Schlüssel gibt und die jetzt für mich eben nicht arm und reich oder nicht nur arm und reich ist, nicht bekämpfen kann. Also eigentlich sehr traurig, gell?
Ja, aber ich, also...
Ja,
Jetzt enden wir einfach mal mit unserer Schlussfrage. Nein, wir enden nicht traurig, okay. Weil wir enden ja, haben wir noch unsere Schlussfrage, die wir immer stellen.
Mhm. Yeah.
Und vielleicht kannst du es ja dann ins Positive drehen, vielleicht aber auch nicht. Was bedeutet München für dich?
Was bedeutet München für mich? Es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Frage, die ich habe schon auch schon gehört.
Mhm. Wir sind halt ein Münchner Podcast, deswegen frage ich jetzt nicht, was bedeutet
also,
Hamburg für
was
dich?
Was bedeutet München für mich? München ist also auf jeden Fall für mich auch ein guter Ort, würde ich sagen. Einfach weil er ja eigentlich eben für Menschen viele schöne Voraussetzungen hat. Also es gibt natürlich jetzt gerade jetzt auch quasi für Künstler oder da gibt es viele Sachen, die kritisiert werden, aber also so mal ganz global betrachtet ist München ein absolut wundervoller Ort mit wundervollen Möglichkeiten eigentlich für alle Menschen, natürlich in unterschiedlichen Dimensionen und Ausprägungen, aber halt so, also ich würde sagen, es ist, München auf jeden Fall, also ich bin sehr froh, dass ich in München geboren bin, also es ist ein guter Ort, glaube ich, für einen Menschen, um dort zu leben. Ja.
Würdest du auch in München deine Kinder großziehen wollen, wenn du Kinder haben wollen würdest?
Also ich will auf jeden Fall Kinder haben. Ja, also ich frage mich immer wieder. Also eben, ich frage natürlich irgendwie so, wie sich mein Leben entwickeln könnte. Und da gibt es so verschiedene Ideen und verschiedene Träume. Und natürlich, also ein Traum ist auf jeden Fall in München, dass meine Kinder in München aufwachsen, fände ich auch ganz schön, irgendwie so die Vorstellung. Meine Mutter kommt nämlich nicht aus München. Und also mein Papa kommt aus München, aber eben, ich habe vorhin schon erzählt, ich habe eher so den Mama-Bezug und die kommt nicht aus München. Dadurch war sie nicht ganz so verwurzelt mit der Stadt. Und ich bin natürlich jetzt sehr verwurzelt mit der Stadt. Und ich glaube, das ist schon schön, dann eben auch mit seinen Kindern, wenn man so sieht, irgendwie Kinder wachsen dann doch auch in so einem ähnlichen Umfeld auf oder halt in. Und man kann dann irgendwie zu den verschiedenen Orten irgendwie seinen Kindern was erzählen und ist halt gut vernetzt, war vielleicht in dem Sportverein, in dem ich vielleicht schon war, gehen dann wirklich meine Kinder oder wie auch immer. Ja? Also gibt es also verschiedene Sachen, die sicher schön sind, für den anderen vielleicht auch sich wie Enge anfühlen, denken, um Gottes Willen. Ja? Irgendwie,
das ist da müssen die dann ausbrechen.
Aber das ist also ein Gedanke. Ein anderer Gedanke, den fände ich auf jeden Fall auch spannend, halt wirklich ganz woanders mal zu sein und ein ganz, also einfach nochmal komplett von vorne anzufangen mit was ganz was anderem, in einer ganz anderen Welt sozusagen oder im ganz anderen Umfeld.
Hoffen wir, dass das noch nicht so bald ist und dass du bis dahin noch ganz viele Projekte hier aufziehst.
Ja, und Wohlfühlorte schaffst.
Ja.
Ja.
Vielen Dank, dass du hier warst und ein sehr schönes Gespräch mit dir. Echt schön.
Nahaufnahme, der Feuerwerk-Podcast. Zu hören auf Spotify, iTunes und Podigy. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram, nahaufnahme_podcast.